in der Podcast-Reihe des Instituts Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule FHNW widmet sich der folgende Podcast der Passung von Menschen zu ihrer Umwelt. Ist das ein neues Paradigma für Lernen und Entwicklung? Dazu führen Markus Neuenschwander und Andrea Wulschläger ein Gespräch. Dr. Markus Neuenschwander ist Professor für pädagogische Psychologie und unterrichtet im Masterstudiengang Erziehungswissenschaften der Universität Basel. Er leitet das Forschungszentrum Lernen und Sozialisation und beschäftigt sich mit Bedingungen günstiger Entwicklung in Schule, Familie und Berufsbildung. Dr. Andrea Wulschläger ist Professorin für Erziehungswissenschaft und leitet den Forschungsbereich im Zentrum Lehrerinnenbildungsforschung. Sie beschäftigt sich mit Schul- und Unterrichtsforschung und hat dabei einerseits Schuleffektivität, Schulentwicklung und die Kooperation in Schulen im Fokus und andererseits die Qualität von Unterricht und darin insbesondere das adaptive Handeln von Lehrpersonen.
Markus, lass uns doch zu Beginn des Podcasts kurz zurückblicken. Wie bist du eigentlich auf dieses Konzept der Passung gekommen?
Ja, mich interessiert die Frage, unter welchen Bedingungen Kinder und Jugendliche sich am besten entwickeln können und lernen können. Und nach vielen Analysen und langem Nachdenken bin ich zur Überzeugung gekommen, dass die Passung dafür ein sehr gutes Erklärungskonzept ist. Ich gehe davon aus, dass Menschen, dass Kinder und Jugendliche immer in einen Kontext eingebunden sind, dass sie diesen Kontext wählen und gestalten können und dass umgekehrt dieser Kontext sie, ihr Lernen, ihre Entwicklung mit beeinflusst. Und dass unter diesen Bedingungen Kinder sich optimal entwickeln können. Die Grundidee ist also einfach, dass Menschen dann die besten Lern- und Entwicklungschancen haben, wenn sie sich in einem Kontext befinden, der möglichst gut zu ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen passt.
Und jetzt in diesem Zusammenhang, was meinst du denn ganz genau mit dieser Passung?
Nun, Passung von Menschen und Umwelt hat eine kognitive, eine soziale, eine motivationale und eine emotionale Dimension. Mit der kognitiven Dimension meine ich, dass die kognitiven Anforderungen in einem bestimmten Kontext von den Kindern bewältigt werden können. Die Passung hat aber auch eine soziale Dimension. Wie gut sind die Beziehungen zwischen dem Kind oder dem Jugendlichen und seiner sozialen Umwelt? Wenn die Passung ist gut, wenn diese Beziehungen gut sind und wenn sich die Kinder und Jugendlichen sozial eingebunden fühlen. Wichtig ist drittens auch die motivationale Dimension. Ich meine damit, dass eine hohe Passung dazu beiträgt, dass Kinder Interesse und Neugierde entfalten können. Die Passung ist also hoch, wenn Kinder und Jugendliche für die Mitarbeit motiviert sind. Und viertens schließlich gibt es noch den emotionalen Aspekt. Und der meint, dass Menschen in einem passenden Kontext sich zufriedener fühlen, dass es ihnen besser geht, dass ihre Emotionen besser sind. Wir verwenden in unseren Studien ein Maß, welches alle diese vier Aspekte einbezieht.
Jetzt hast du von diesen vier Aspekten gesprochen, aber das Konzept der Passung gibt es ja auch in verschiedenen Disziplinen oder Themenfeldern, Themenbereichen. Kannst du hier noch einige Beispiele machen?
Ja, genau, ich finde das ganz wichtig. Passung in diesem breiten Sinn gibt es in verschiedenen Theoriezusammenhängen. Zum Beispiel hat Charles Darwin in der Biologie schon vor langer Zeit dieses Konzept der Passung thematisiert. Er hat postuliert, dass sich Lebewesen dann überleben können, wenn ihre existenziellen Bedürfnisse befriedigt werden können. Also ich meine damit so Dinge wie Temperatur oder Nahrung. Nur wenn sie in einem Umfeld sind, welche zu ihrer Temperatur stimmt, wo sie Nahrung finden, können sie überleben. Auch in der Verhaltensgenetik wurde dieses Konzept der Passung von David Rove zum Beispiel thematisiert. Also damit ist gemeint, dass Menschen Kontexte wählen aufgrund gewisser genetischer Dispositionen, dass sie diese Kontexte gestalten und gleichzeitig müssen die Menschen sich an die Regeln dieses Kontextes anpassen. Auch in der Intelligenztheorie wurde dieses Konzept der Passung immer wieder diskutiert. Zum Beispiel Jean Piaget oder auch Robert Sternberg haben dieses Konzept der Passung vorgeschlagen. Gemeint ist, intelligentes Handeln ist also, wenn man sich in einem Kontext integrieren kann und damit optimale Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bekommt. In der Schule hat vor einigen Jahren Jackie Eccles dieses Konzept Stage Environment Fit, also die Passung von Entwicklungssituation und Umwelt, beschrieben. Damit ist also auch die Passung von individuellen Entwicklungsbedingungen der schulischen Umwelt gemeint. Sie hat seinerzeit postuliert, dass diese Passung mit dem Übergang in die Sekundarstufe 1 abnimmt und dass der Grund dafür ist, dass in der Sekundarstufe 1 die Schulsituation anonymer ist, dass es weniger Interaktionen gibt zwischen den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern und dass deswegen aufgrund dieser höheren Anonymität die Passungswahrnehmung sinkt. Wir haben das für die Schweiz auch untersucht und haben tatsächlich dasselbe gefunden. Das ist interessant, weil in der Schweiz in vielen Kantonen die Sekundarstufe 1 gegliedert ist, in zwei oder drei verschiedene Leistungszüge. Und trotz dieser Gliederung in Leistungszüge findet man also eine Abnahme der Passung zwischen den schulischen Anforderungen und den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Und das hat offenbar weniger mit der Entwicklungssituation der Jugendlichen zu tun, also Pubertät oder ähnlich, sondern tatsächlich mit der Organisation der Sekundarstufe 1. Also wir müssen uns überlegen, wie wir diese Ausbildungssituation im Fachgruppenlehrpersonensystem der Sekundarstufe 1 so gestalten, organisieren können, dass die Beziehungen der Lehrperson zu den Jugendlichen gut sind, weil das die Passung und dann auch die Motivation und die Leistungen erhöht.
Du hast jetzt schon angesprochen, du hast schon einiges an Forschung in diesem Themenbereich durchgeführt und darunter auch große Längsschnittstudien. Ich möchte zum Beispiel die Studie Wirkungen der Selektion Wiesel ansprechen. Dort hast du die Bedeutung der Passung untersucht. Du hast dich dabei auf die wahrgenommene Passung fokussiert, also das heißt, wie passend Kinder und Jugendliche den Unterricht oder den Beruf zu ihren Fähigkeiten oder Bedürfnissen wahrnehmen. Kannst du mir einmal so die wichtigsten Befunde aus deinen Studien erzählen?
Ja, gerne. Kann ich kurz wenige ausgewählte Befunde berichten. Wir haben zum Beispiel immer wieder festgestellt, empirisch, dass eine hohe Passungswahrnehmung positiv mit Leistungen in den einzelnen Fächern zusammenhängt und negativ mit Verhaltensproblemen. Das heißt, Kinder, die eine hohe Passung wahrnehmen, die zeigen weniger Verhaltensprobleme. Zweitens, das habe ich vorher schon angedeutet, scheint eine hohe Passung zwischen Schule und Individuum, die Anstrengungsbereitschaft oder die Lehrmotivation der Schülerinnen und Schüler, aber auch das Wohlbefinden zu steigern. Drittens haben wir festgestellt, dass es auch langfristige Wirkungen gibt. Das heißt, Jugendliche, welche in der Primarschule im fünften Schuljahr eine hohe Passung zwischen sich und dem schulischen Unterricht wahrnehmen, haben 8 Jahre später ein geringeres Risiko für Lehrvertragsauflösungen. Sie bleiben eher im Bildungs- oder im Berufsbildungssystem erhalten und werden, das wäre dann ein nächster Befund, dann auch eher eine tertiäre Ausbildung angehen. Das heißt, eine hohe Passung sagt etwas auch über die Verbundenheit von Jugendlichen mit der Schule, mit der Bildung, mit dem Bildungssystem aus. Und eine hohe Passung trägt dazu bei, dass es Bildungsverläufe gibt, in welchen Jugendliche länger und erfolgreicher im Bildungssystem verbleiben können und hier auch einen Anschluss mit hohen kognitiven Anforderungen erreichen können. Das sind meines Erachtens ein paar wichtige neue Ergebnisse. Das hat man in der Schweiz und auch international bisher kaum so bearbeitet. Das erfordert eine Längsschnittstudie. Wir haben das gemacht über 10 Jahre, wie du angedeutet hast. Und diese Befunde belegen meines Erachtens die hohe Bedeutung dieser Passung von Umwelt und individuellen Bedürfnissen.
Das finde ich jetzt sehr spannend. Du sagst also, dass sich diese Passungswahrnehmung langfristig positiv auf Entwicklung von Jugendlichen auswirkt. Jetzt ist natürlich meine Frage in diesem Zusammenhang, wie kann man das erreichen? Also wie entsteht denn eine hohe Passungswahrnehmung zwischen den Jugendlichen und ihrer Ausbildung?
Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich können Jugendliche und Kinder Bildungskontexte wählen. Ich denke etwa an die Berufswahlsituation, in welcher Jugendliche einen Beruf, einen Ausbildungsbetrieb wählen können. Auch bei Schulübergängen, zum Beispiel beim SEC-1-Übertritt, haben Jugendliche gewisse Optionen, Ausbildungskontexte zu wählen. Jugendliche haben hier die Möglichkeit, Ausbildungen oder Schulen oder Institutionen zu wählen, welche zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen. Sie können diese Entscheidung gut vorbereiten und so einen Kontext wählen, in welchen sie sich besser entwickeln können. Zweitens können, und das ist auch ganz wichtig, Jugendliche einen Kontext mitgestalten. Sie haben, vor allem wenn sie auch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben, eine hohe Gewissenhaftigkeit, haben sie die Möglichkeit, Kontexte, eben auch den Unterricht, den schulischen Unterricht so mitzugestalten, dass sie sich dass er besser zu ihren individuellen Situationen passt. Und drittens, gibt es die Anpassung. Also Jugendliche müssen auch an gewissen Normen, an gewissen Anforderungen sich anpassen, Regeln halt akzeptieren, diese befolgen. Das wäre ein dritter Weg, wie Jugendliche eine hohe Passung erreichen können. Das sind grundlegende Prozesse, die ich jetzt genannt habe, die sich dann in ganz vielen konkreten Situationen manifestieren können.
Und was heißt das jetzt für die Schulen? Also welche Konsequenzen resultieren daraus für die Schulen ganz konkret?
Für mich ist Passung oder die Herstellung von Passung ein Ziel von Unterrichts- und Schulentwicklung. Das gilt dann eben auch für die Berufsbildung, also für die Ausgestaltung von Ausbildungsverhältnissen. Ich mache das jetzt aber am Beispiel der Schule. Schulen sollten so organisiert und gestaltet werden, dass sie die altersspezifischen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder möglichst gut befriedigen können. Also das heißt, wenn wir Unterricht vorbereiten, wenn wir Schulen ausgestalten, beziehungsweise auch wenn wir ein Bildungssystem organisieren wollen, müssen wir uns überlegen, welche Voraussetzungen, welche Bedürfnisse, welche Interessen haben Jugendliche, sodass am ehesten eine hohe Passung möglich ist. Das kann man an ganz vielen Beispielen dann auch illustrieren. Wir hören nun von Nicole Muff ein Beispiel, wie sie als Primarlehrerin eine Passung zwischen den Bedürfnissen der Kinder und ihren Unterrichtsangeboten herstellt. Sie ist Primarlehrerin und arbeitet zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz.
Ich versuche, innerhalb der Kompetenzbereiche des Lehrplans die Themen so auszusuchen, dass sie für die Schülerinnen und Schüler möglichst alltagsnah sind und auch ihren Interessen entsprechen. Durch persönliche Gespräche mit den Kindern oder auch durch das Zuhören der Gespräche zwischen ihnen erhalte ich beispielsweise Einblicke in ihre Interessen oder erfahre auch, was sie gerade so beschäftigt. Da ich auch weiß, welche Themen in den vorangegangenen Stufen besprochen wurden, ist mir das Vorwissen, das die Kinder mitbringen müssten, bekannt. Auch beziehe ich meine Erfahrungen aus vorhergehenden Klassen mit ein und kann so die Bedürfnisse der Kinder besser abwägen. So kann ich dann ein passendes Lernangebot erstellen. Für mich persönlich ist es auch wichtig, dass die Kinder im Unterricht mitbestimmen dürfen. Zum Beispiel bei einer Gruppenarbeit oder wenn es um ein Spiel geht. So kann ich nämlich ihre Motivation erhöhen und ihnen Selbstbestimmung, aber auch Kompetenzerleben ermöglichen.
Wenn ich ein Fazit ziehen darf, die Herstellung von Passung ist also einerseits eine Aufgabe der Schülerinnen und Schüler. Sie können dazu einen Beitrag leisten. Andererseits ist die Herstellung von passenden schulischen Kontexten auch ein wichtiges Ziel von Schul- und Unterrichtsentwicklung. Also insofern sind sowohl die einzelnen Schülerinnen und Schüler wie auch die Schulen bzw. die Lehrpersonen in der Verantwortung. Nun aber, Andrea, du hast dich auch sehr intensiv mit dieser Passung beschäftigt. Du hast dabei vor allem den Blick der Lehrpersonen eingenommen und wie sie adaptiv im Unterricht eine Passung schaffen können. Kannst du uns mehr erzählen? Ich finde es sehr interessant, wie Lehrpersonen eben am Beispiel des Unterrichts diese Passung begünstigen können.
Ganz genau. Also mein Blick geht nun viel stärker auf den konkreten Unterricht. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich eigentlich gerne ein bisschen ausschweifen und erzählen oder damit beginnen, was die Grundstruktur des Unterrichts eigentlich ausmacht. Und hier haben wir so ein Konzept, das diese Grundstruktur beschreibt. Das ist das didaktische Dreieck. An diesen drei Ecken ist zum einen die Lehrperson zu finden, die eine Ecke ausmacht. Dann haben wir an einer anderen Ecke die Schülerinnen und Schüler. Und an der dritten Ecke ist der Lerngegenstand. Wenn ich jetzt von Passung oder in meinen Arbeiten sprechen wir eben eher von Adaptivität. Wenn ich davon spreche, dann meine ich, dass man dieses Dreieck in Passung bringt, dass also die Lehrperson, Schülerinnen und Schüler und der Lehrgegenstand in Passung gebracht werden. In meinen Arbeiten fokussiere ich jetzt nun sehr stark die Lehrperson und wie sie es schafft, ein gutes Angebot zu machen, das eben zum Lerngegenstand und zu den Schülerinnen und Schülern passt. Es bedeutet also, die Lehrperson, die muss den Lerngegenstand wirklich gut kennen. Wenn sie, sagen wir, in der Mathematik eine Aufgabe auswählt, dann muss sie vorausdenken und sich überlegen, ja, welche Schwierigkeiten könnten Schülerinnen und Schüler haben bei dieser Aufgabe, welche Lösungswege, also multiple gedacht, welche Lösungswege gibt es, um diese Aufgabe zu lösen, antizipieren, was ist herausfordernd und das dann in Passung bringen zu den Schülerinnen und Schülern. Das heisst auch, sie muss die Schülerinnen und Schüler sehr gut kennen. Sie muss wissen, wo stehen die Schülerinnen und Schüler. Sie muss ihre Lern- und Denkwelt kennen. Wie überlegen, wie könnten die Kinder überlegen bei dieser Aufgabe? Und somit muss die Lehrperson also die beiden anderen Ecken, also die Schülerinnen und Schüler und den Lerngegenstand, in Passung bringen. Ich glaube, diese Passung oder eben Adaptivität ist sehr relevant, insbesondere wenn wir an die inklusive Beschulung denken. Lehrerinnen und Lehrer haben eine große Vielfalt an sehr heterogenen Schülerinnen und Schülern in ihrer Klasse und sie müssen damit umgehen können. Werden diese Voraussetzungen, diese heterogenen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler nicht ausreichend berücksichtigt, führt dies dazu, dass das Lernpotenzial dieser Lernenden nicht ausgeschöpft wird. Und ich glaube, guter Unterricht muss somit sehr stark sich an diesen Bedürfnissen orientieren.
Ja, das passt wirklich gut zu meinem Konzept der Passung, wie ich es vorher angesprochen habe. Nun, wie muss Unterricht gestaltet sein, dass er diesen Bedürfnissen gerechter wird?
Ich möchte zuerst generell von gutem Unterricht sprechen. Was macht guter Unterricht aus? Im deutschsprachigen Kontext orientiert man sich hierzu an den drei Basisdimensionen von Unterrichtsqualität. Und auf diese möchte ich gerne ganz kurz eingehen. Die erste Dimension ist das effektive Klassenmanagement. Hier spricht man sehr fest die aktive Lernzeit an. Also die Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler während dem Unterricht tatsächlich sich mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen. Und da geht es ganz stark darum, wie gut ist der Unterricht strukturiert? Hat man etablierte Routinen? Oder auch, wie geht man mit Störungen um? Interveniert man? Hat man gute Interventionen bei Störungen? Die zweite Dimension ist dann, oder die nennt sich konstruktive Unterstützung. Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht sich als kompetent erleben, dass sie Autonomie erfahren und auch, dass sie sich sozial eingebunden fühlen. Und bei dieser Dimension ist die Beziehung, sind Beziehungsthematiken sehr wichtig. Also die Beziehung der Lehrperson zu den Schülerinnen und Schülern, aber auch die Beziehung unter den Schülerinnen und Schülern. Und da ist es sehr wichtig, dass eben diese Beziehungen sehr wertschätzend gestaltet sind, dass sie unterstützend gestaltet sind und auch, dass sie an den Interessen der Kinder orientiert sind. Und schließlich haben wir die dritte Dimension. Das ist dann die kognitive Aktivierung. Und bei dieser Dimension geht es darum, dass man Schülerinnen und Schüler dazu anregt, sehr vertieft über einen Lerngegenstand nachzudenken, dass sie sich also richtig stark mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen und wirklich in die Tiefe gehen. Und das erreicht man vor allem, indem man zum Beispiel anspruchsvolle Aufgaben auswählt, dass man gute Fragen stellt, aktivierende Fragen stellt, die Kinder eben an ihrem richtigen Ort erwischen, wo sie wirklich in ein tiefes Nachdenken kommen oder auch, dass man problemlösendes Denken erreicht. Jetzt in den Forschungsgruppen, in denen ich arbeite, argumentieren wir nun, dass die Adaptivität oder eben Passung über diese drei Dimensionen querliegend ist. Vielleicht ganz kurz führe ich noch etwas aus, was ich genau unter Adaptivität verstehe. Adaptivität ist sehr, sehr nahe an der Passung. Du merkst jetzt auch, ich habe das manchmal als Synonym sogar verwendet. Adaptivität bezeichnet aus meiner Sicht die optimale Passung der Handlungen oder Äußerungen der Lehrperson zu den individuellen Voraussetzungen der Lernenden. Und so, dass die Lernenden idealerweise in ihrer Zone der nächsten Entwicklung gefördert werden. Diese Zone der nächsten Entwicklung ist auch so ein Begriff, der wurde von Vygotsky geprägt, schon vor vielen Jahren. Und er beschreibt eigentlich, welche Lern- und Entwicklungsprozesse bei einem Kind gerade im Moment im Gange sind und welche Fähigkeiten das Kind als nächstes noch mit der Unterstützung, eben zum Beispiel der Lehrperson, erreichen kann. Und somit, um eigentlich auf deine Frage vom Beginn zurückzukommen, ist für mich ein qualitativ guter Unterricht bedingt, dass man diese Adaptivität in all seinen Dimensionen anwendet und umsetzt. Und dazu braucht es ganz klar eine adaptive Lernunterstützung in all diesen Dimensionen.
Ja, es ist sehr interessant, weil du jetzt ganz konkrete Wege zeigst, wie man diese Passung im Unterricht befördern oder unterstützen, verstärken kann. Und ich habe das Konzept eher theoretisch, so grundsätzlich analysiert, dann auch in seinen Konsequenzen. Du kannst dir konkrete Wege zeigen, wie man das im Unterricht fördert. Aber was meinst du jetzt eigentlich ganz genau mit adaptiver Lernunterstützung? Das ist ja ein Schlüsselbegriff.
Genau, das ist in meinen Arbeiten ein Schlüsselbegriff. Ich habe mich in meiner Dissertation sehr ausführlich mit diesem Begriff beschäftigt und er ist sehr stark an die Idee des Scaffolding geknüpft. Scaffolding, wenn man das auf Deutsch direkt übersetzt, heißt das Gerüstbau. Und es ist auch symbolisch gemeint. Also wenn man sich vorstellt, man baut ein Haus symbolisch stehend für das Lernen, dann braucht es ein Gerüst und man baut dieses Gerüst auf, dann baut man das Haus und dann baut man das Gerüst allmählich ab, bis das Haus alleine stehen kann und Wind und Wetter beständig ist. Und das meint dann beim Lernen, oder? Man unterstützt ein Kind, wenn es eine neue Kompetenz erwerben soll, baut man dem Kind ein Gerüst, bis es diese Kompetenz beherrscht und dann baut man das Gerüst langsam wieder ab, sodass das Kind allmählich selbstständig diese neue Kompetenz anwenden kann. Und das meine ich mit dieser adaptiven Lernunterstützung. Jetzt kann man die adaptive Lernunterstützung eigentlich auf zwei Ebenen thematisieren. Wir haben eine Makroadaption und eine Mikroadaption. Das möchte ich gerne auch noch ein wenig ausführen. Die makroadaptive Lernunterstützung, die geschieht vor allem neben dem Unterricht, also in der Unterrichtsvorbereitung und in der Unterrichtsnachbereitung. Und da ist es ganz wichtig, dass Lehrpersonen adaptiv planen, dass sie also Lektionsreihen oder einzelne Lektionen sich sehr stark überlegen, wie kann ich einzelnen Schülern oder Schülergruppen in meiner Klasse gerecht werden, so wie ich den Unterricht plane. Und dass man eben im Nachgang auch wieder darüber reflektiert, ist mir das gelungen, muss ich für die nächste Lektion nochmal etwas anpassen, weil eben diese Passung nicht ausreichend hier war. Kommen wir nun zur mikroadaptiven Lernunterstützung. Die mikroadaptive Lernunterstützung ist jetzt eben eigentlich das Gegenstück. Sie findet im ganz konkreten Unterricht statt. Also eigentlich im situativen Handeln der Lehrperson. Sie bezeichnet die unmittelbaren Reaktionen einer Lehrperson auf das, was im Unterricht geschieht. Also wenn die Lehrperson merkt, jetzt habe ich vielleicht ein Kind überfordert, ich muss in der Situation anpassen können. Oder auch umgekehrt, ich habe ein Kind überfordert. Oder ich merke, es funktioniert irgendwie heute nicht, die Klasse ist heute zu unruhig, das, was ich geplant habe, geht so nicht, ich muss etwas verändern.
Vielen Dank, das war sehr spannend. Du warst ja an zwei Forschungsprojekten beteiligt, die die adaptive Lernunterstützung von Kindergartenlehrpersonen untersuchten und weiterbildeten. Kannst du uns erzählen, was ihr mit diesen Studien herausgefunden habt? Kann man dieses adaptive Unterrichten trainieren? Kann man das lernen? Oder wie funktioniert das?
Ja, gerne, da antworte ich sehr gerne drauf. Du hast gerade angesprochen, Kindergarten, das stimmt tatsächlich. Unsere Studien haben im Kindergartenkontext stattgefunden. Das heißt, das sind also Studien, die mit Kindern von 4 bis 6 Jahren haben da mitgemacht, natürlich, also mit ihren Kindergartenlehrpersonen natürlich. Und hier haben wir zwei unterschiedliche Forschungen gemacht. In der ersten Studie haben wir einfach mal grundsätzlich angeschaut, wie geschieht adaptive Lernunterstützung im Kindergarten. Und wir haben das mit einer Videostudie gemacht. Und hier konnten wir sehen, dass dieser adaptive Unterricht oder diese adaptive Lernunterstützung eine hoch anspruchsvolle Sache ist. Und dass nur wenige Lernunterstützungssituationen im Kindergarten auch wirklich adaptiv gestaltet werden. Wir konnten, etwas differenzierter gesagt, zeigen, dass Lehrpersonen im Kindergartenumfeld sehr gut in der Lage sind, Diagnosen zu stellen. Also wenn wir mit ihnen gesprochen haben, auch in Interviews, dann wussten die sehr, sehr gut, wo einzelne Kinder stehen. Die konnten zu jedem Kind ganz genau sagen, wo steht es im Entwicklungsprozess, was kann es schon, wo arbeitet es gerade. Spannenderweise ist es sehr herausfordernd, diese Diagnose dann tatsächlich in adaptive, mikro- und makroadaptive Lernunterstützung zu überführen. Also mit diesem Wissen dann tatsächlich zu planen und vor allem auch mit diesem Wissen sehr adaptiv zu handeln während der Lernsituation, das ist sehr anspruchsvoll. Und mit diesem Wissen haben wir dann, du hast es vorhin angesprochen, eine zweite Studie gemacht, die dann versucht hat, das eben ganz konkret zu fördern. Wir haben also zweitens eine Interventionsstudie gemacht, auch mit Kindergartenlehrpersonen, wo wir versucht haben, die Mikro- und die Makroadaptivität zu fördern. Wir haben Lehrpersonen in drei Gruppen eingeteilt. In einer Gruppe haben wir die mikroadaptive Lernunterstützung gefördert oder weitergebildet, in einer zweiten Gruppe die makroadaptive Lernunterstützung und die dritte Gruppe war eine sogenannte Kontrollgruppe. Das heißt, alle diese Kindergartenklassen haben eine mathematische Förderbox erhalten mit ganz vielen Spielen, die die mathematische Kompetenzen gefördert haben. In der Kontrollgruppe haben wir aber ausschließlich diese Spiele abgegeben, während die anderen beiden Gruppen eben zusätzlich eine Weiterbildung erhalten haben. Und wir konnten tatsächlich zeigen, diese Weiterbildung, die hat genützt. Die hat einen Vorteil gebracht. Die Kindergartenlehrpersonen konnten die Qualität ihrer adaptiven Lernunterstützung steigern. Natürlich immer im Vergleich zu dieser Kontrollgruppe. Wir haben gesehen, dass die Lehrpersonen, die in Mikroadaptivität weitergebildet wurden, haben diese mikroadaptive Lernunterstützung deutlich verbessert. Und demgegenüber, die makroadaptive Gruppe hat tatsächlich die makroadaptive Lernunterstützung verbessert. Ist da besser geworden. Spannend war für uns besonders, dass das tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Also Leute, die man in der Makroadaptivität weitergebildet hat, wurden nicht automatisch in der Mikroadaptivität besser und umgekehrt. Also es handelt sich tatsächlich um zwei unterschiedliche Dinge, die man auch beide fördern soll. Somit kann man sagen, ja, man kann, wenn man das ganz gezielt weiterbildet, kann man das verbessern.
Okay, aber was bedeuten jetzt diese Ergebnisse für euch als Forschende und andererseits auch für die Lehrperson in der Schule?
Genau, also aus der ersten Forschung haben wir gesehen, dass der Unterricht tatsächlich oftmals wenig adaptiv gestaltet ist. Und wenn ich ehrlich bin, ist das auch nicht verwunderlich, denn es ist wirklich eine hoch anspruchsvolle Sache. Man muss sehr kurzfristig reagieren, man muss sich sehr, sehr gut vorbereiten. Ich möchte hier auch noch mal kurz Nicole Muff hören, die uns auch ein bisschen verdeutlicht, weshalb oder dass das eben so hoch anspruchsvoll ist.
Die Vorbereitung von adaptivem Unterricht ist in erster Linie mit einem grossen Zeitaufwand verbunden. Hier ist man meiner Meinung nach auf eine gute Zusammenarbeit im Team angewiesen, damit eine Umsetzung in verschiedenen Fächern auch machbar ist. Gerade im vielschichtigen Unterrichtsgeschehen, wo auch viele Aufgaben für eine Klassenlehrperson anfallen, muss man auch Prioritäten setzen. So stehen bei mir manchmal andere Sachen, wie beispielsweise das Ausarbeiten von Massnahmen für ein gutes Klassenklima oder die Beziehungspflege an erster Stelle, da dies grundlegend für das Gelingen von adaptivem Unterricht ist. Für mich ist es manchmal auch herausfordernd, den Überblick zu haben, welches Kind in den verschiedenen Fächern wo steht und welche Unterstützungsmassnahmen gerade gebraucht werden. Da bin ich auch auf die Mithilfe meiner Schülerinnen und Schüler angewiesen, dass sie mir ihre Bedürfnisse mitteilen.
Ja, genau das, was Nicole beschreibt, das erleben auch ganz viele andere Lehrpersonen. Und sie beschreibt diese Komplexität und diese hohen Anforderungen. Und ich glaube, was unsere Forschung tatsächlich für die Praxis auch zeigt, ist, dass man eben diesen Herausforderungen begegnen kann, indem man sich da ganz gezielt weiterbildet. Und ich möchte diese Weiterbildung ein bisschen in einem weiteren Kontext fassen. Ich glaube, es muss nicht zwingend sein, dass man aktiv Weiterbildungen besucht. Ich glaube, es ist auch nur schon wichtig, dass man als Lehrpersonenteam den Fokus auf diese Adaptivität setzt, dass man zum Beispiel in der Kooperation miteinander das zum Thema macht oder dass man in den Hospitationen, gegenseitigen Hospitationen, das Augenmerk darauf legt und so kontinuierlich an diesem Thema dranbleibt und immer wieder darüber nachdenkt, wie können wir diese Adaptivität erreichen und noch stärker umsetzen. Genau, ja, ich glaube, wir kommen langsam zu einem Schluss, würde ich sagen. Wir haben jetzt in diesem Podcast eigentlich zwei Zugänge zu diesem Thema der Passung vorgestellt, Passung und Adaptivität. Und ich glaube, du, Markus, du hast das sehr so übergreifend, sehr breit gezeigt und ich habe mich dann sehr stark auf den Unterricht fokussiert, was sich aus meiner Sicht sehr gut ergänzt hat. Ich glaube, zusammen bilden diese beiden Zugänge ein sehr gutes Fundament, um Lernwelten, um Lernumwelten zu gestalten.
Ich fand das jetzt auch sehr spannend, weil genau diese zwei Zugänge sich sehr gut ergänzen können. Oder ich habe eher grundsätzlich argumentiert, quasi als grundlegende Bedingung für Entwicklung und Lernen und wie sich das dann auch langfristig auf individuelle Biografien auswirken kann. Du hast umgekehrt ganz konkrete Wege gezeigt, Prinzipien beschrieben, wie Lehrpersonen in ihrem Unterricht diese Adaptivität bzw. diese Passung von Mensch und Umwelt begünstigen können. Ich hoffe, dass dieses Konzept an Bedeutung, an Aufmerksamkeit erhalten wird in Zukunft und wir danken Ihnen fürs Zuhören.
Das Gespräch führten Markus Neuenschwander und Andrea Wulschläger. Die Illustrationen stammen von Nicole Muff. Barbara Ruckli ist für die Technik verantwortlich.